Ja, ich hatte ja gesagt, ein ziemlich kurzes Stück und wir wollten uns heute auch nicht mit Musik unbedingt aufhalten und deswegen übergebe ich hier bei Hottes Kummerkasten Spezial am 21. Juni Sonntagabend der Manu und go.
Vielen Dank, Hotte. Ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie bis jetzt immer noch dabei sind. Das freut uns alle drei sehr, weil es zeigt, dass unsere Sendung informativ und auch wichtig ist. Und durch Sie, durch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt das Thema eben auch lebendig. Und Sie reden vielleicht mit anderen Menschen darüber und es wird dadurch aktuell bleiben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das hat die Esther vorhin ja auch deutlich gemacht. Der Stein muss noch mehr ins Rollen kommen. Der Stein muss größer werden und er muss noch schneller rollen. Und wir müssen wirklich dieses Thema weiter in unser Land tragen, in unsere Gesellschaft tragen. Natürlich vielleicht nicht für die zart beseiteten Menschen, mit denen ihr sprecht, in allen Details, aber zumindest, dass man sagt, Leute, hier in unserem Land gibt es Menschen, denen ist echt Schlimmes widerfahren und die brauchen Unterstützung. Ja, und Unterstützung ist auch schon, wenn ihr in unserer Sendung seid, zuhört und mit anderen Menschen darüber sprecht. So, also, das war erstmal das große Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Esther, bis jetzt also ganz, ganz super mit dir zu sprechen. Aber ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen auf meinen Programmzettel geguckt und habe festgestellt, vieles ist noch gar nicht zur Sprache gekommen und das schaffen wir auch gar nicht mehr. Und deswegen würde ich dich gerne hier an dieser Stelle, ob das in diesem Jahr noch ist oder im nächsten Jahr, müssen wir mal schauen, nochmal wieder zu einer Sendung einladen wollen.
Ja, Manuela, da freue ich mich sehr, weil ich habe auch gemerkt, also wir wollten doch das und das auch noch besprechen und wir sind jetzt aber schon im letzten Viertel dieser Sendung und es macht aber auch großen Spaß, mit dir sozusagen dieses Thema aufzurollen, zu bearbeiten und ja, auch Leute dafür zu gewinnen, das nicht zu verdrängen, ne, und zu sagen, oh, das ist aber ein unbequemes Thema und ach, das lassen wir jetzt mal lieber, sondern sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, also hier, das ist jetzt auch mal dran. Ne? Also weil das ist ja das Problem eigentlich für diesen ganzen Themenbereich, dass es jahrzehntelang eigentlich ja verdrängt wurde, vergessen wurde. Die Täter haben ihre Taten leider erfolgreich vertuschen können, zu großen Teilen. Noch jetzt im Nachhinein eigentlich ist der Täterschutz immer noch besser als der Opferschutz. Wenn man mal so überlegt, gerade Opferentschädigungsgesetz, ne, wer ist in der Beweispflicht, wer muss sozusagen bis ins kleinste Detail sagen, was Sache war, das sind die Opfer. Ja. Ne, und sie müssen also ja da wirklich so in die Tiefe gehen, dass ich mitbekommen habe in meiner Beratung schon, dass es wirklich zu Retraumatisierungen führt, dass die Leute ja, wirklich nochmal ein richtig zusätzliche schlaflose Nächte haben, wirklich starke Betäubungsmittel brauchen, um überhaupt einigermaßen den Alltag bewältigen zu können. Und es kann nicht das sein, was so ein Opferentschädigungsgesetz eigentlich auch bewirken möchte. Also da würde ich schon auch noch mal ein bisschen an die Ethik von so einem Gesetz große Fragezeichen stellen und hoffe doch, dass da Bewegung drin ist, um zu sagen, nee, da kann man ja auch was umgestalten. Ja, also es kann ja schon auch so sein, wenn man weiß, Kinder und Jugendliche haben ihre Kindheit in einer Einrichtung verbracht, ob jetzt in der Psychiatrie oder in einer Behinderteneinrichtung oder in einer Jugendhilfeeinrichtung. Da war und schon die Einrichtungen selber ja auch schon oft eine bestimmte Reputation haben und es ja zum Teil auch schon belegt ist, schon in Archiven auch klar ist, was wann wo passiert ist, da müsste eigentlich das sehr viel niederschwelliger auch zugänglich sein, da Unterstützung zu bekommen und auch Anerkennung des Leids zu bekommen, weil dann nicht mehr, also das Gefühl zu haben, mir wird nicht geglaubt, das ist eine unheimlich schreckliche Erfahrung für die Menschen, die dann in die Beratung kommen.
Also es ist ja so, dass die Heime einmal durch den Heimkinderfonds, einmal durch die Stiftung Anerkennung und Hilfe, die psychiatrischen Einrichtungen und die Behinderteneinrichtungen, die sind ja gelistet. Sie sind ja gelistet. Die Namen ja. der Einrichtungen,
genau.
egal ob bei dem einen Fonds oder bei der anderen Stiftung, sie sind ja gelistet und sie sind ja anerkannt.
So ist es.
Als die Einrichtungen, in denen eben diese grausamen Dinge passiert sind. So.
Ja.
Das heißt also, das als offizielle Informationsgrundlage weiterzugeben mhm. für Antragsteller aus diesem betroffenen Bereich, ja, mhm. an die jeweiligen zuständigen Stellen, die die Anträge auf Opferentschädigungsleistung entgegennehmen, ist im Prinzip ein Klacks.
Mhm.
So.
Mhm.
Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Opfer von schweren sexuellen Missbräuchen wirklich bis ins kleinste Detail, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, bis ins kleinste Detail, teilweise ihre Aussagen, und nichts anderes ist es ist nämlich fast ein Verhör, mhm. Da machen müssen, wie, wo, wann, wie, also ich will das jetzt nicht ausführen, aber ich denke, jeder, der so meine Stimme hört, der kann sich vorstellen, was da für Fragen kommen. Also selbst wenn man noch einigermaßen da reingeht, man kriegt auf jeden Fall da wieder raus. Ich will damit niemandem Angst machen. Ich will damit nur sagen, es ist derzeit, so wie die Gesetzesgrundlage ist, ja, kein einfacher Gang. Man sollte ihn unter keinen Umständen alleine gehen. Und möglichst, also wirklich auch, wenn man merkt, das hat einen so doll mitgenommen, wenn man sie nicht schon hat, sich aber spätestens danach psychologische Beratung suchen.
Ja, manche außerdem, Leute haben ja auch schon psychologische
außerdem,
Beratung.
Außerdem, und das muss ich auch nochmal wieder anführen, muss bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe die Menschen, die dort einen Antrag gestellt haben auf Anerkennungsleistung, mussten unterschreiben, keinen Antrag auf Opferentschädigungsleistung zu stellen. Das ist rechtswidrig. Das ist rechtswidrig, weil die Stiftung argumentiert so, mit dieser Anerkennungsleistung, die man gezahlt hat, von Seiten der Stiftung, und wie gesagt, es sind maximal 14.000 Euro, maximal, 5.000 Euro Anerkennungsleistung und dann die Rentenentschädigungsleistung obendrauf, ne Quatsch, 9.000 und dann die Rentenentschädigungsleistung obendrauf, also maximal bis zu 14.000 Euro. Damit sei alles abgegolten. Das ist es nicht. Opferentschädigungsleistungen sind ein verbrieftes Recht. Und auch da empfehle ich, stellt euren Antrag, wenn ihr der Stiftung dann mitteilt, dass ihr Leistungen bekommt über das Opferentschädigungsgesetz und es gibt da Schwierigkeiten, bitte nehmt zu eurer betroffenen Vertretung, egal ob das nun Peppis ist oder eine andere betroffenen Vertretung, Kontakt auf und lasst euch da beraten. Also das ist auch eine Sache, die so nicht sein kann. Wusstest du das, Esther?
Ja, das wusste ich. Ich habe auch gerade aktuell in der Beratung Leute, die um ihre Opferentschädigung kämpfen. Und es ist kein Spaß. Ja, und also.
Nein, ich meine, wusstest du, dass man unterschreiben musste bei der Stiftung, dass mit der gezahlten Anerkennungsleistung und der Rentenersatzleistung sämtliche Ansprüche abgegolten sind?
Du hattest es vorhin schon erwähnt, aber das ist ja genau, es ist rechtswidrig. Also weil das, man kann diese eine Entschädigung in Anführungsstrichen oder diese Anerkennungsleistung gegen die andere nicht aufrechnen dürfen. Ne? Also das.
Aber du musst dich doch mal fragen, was für Köpfe haben sich denn sowas ausgedacht? Wo ist denn da, sage ich mal, die Achtung und der Respekt vor diesen Menschen gewesen?
Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber die stelle ich mir auch.
Ja.
Das ist also eigentlich nicht nachvollziehbar, wie also weil das sind ja letztendlich sind es ja auch sehr gebildete und eigentlich auch sehr kluge Leute, ja, die in solchen Gesetzesvorhaben auch tätig sind. Und wie so ein wichtiger Punkt, also eigentlich der Respekt vor den Opfern, wie der da so wenig berücksichtigt werden konnte. Das frage ich mich schon, ja. Also ich habe schon die Hoffnung, dass man jetzt auch nach den Rückmeldungen von ja auch aus diesen ganzen Prozessen der Beratung, der Evaluierung von dem Heimerziehungsskandal, so muss man es ja auch eigentlich nennen, ja. Das muss eigentlich schon aus meiner Sicht auch Konsequenzen für diese Gestaltung dieses Gesetzes haben. Also da, für mich steht hier eine Gesetzesreform an.
Ja, unbedingt. Also da gebe ich dir absolut recht. Und da gucken wir auch mal, was wir da machen können. Aber auf jeden Fall und auf alle Fälle, es ist einfach so, wir müssen unsere Stimme erheben, wir müssen lauter werden. Wir müssen einfach wirklich in Anführungsstrichen auf die Straße gehen und wir müssen unsere Bedürfnisse deutlich machen, aber auch das Leid, das uns angetan wurde und teilweise noch angetan wird. Und es ist der gleiche Staat, der es tut, mit unterschiedlichen, sage ich mal, Zuständigkeitsbereichen, aber es ist trotzdem, am Ende ist es dieser Staat. Und das darf und kann nicht sein. Es darf und kann nicht sein. Ja. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Information, die ich jetzt zu geben habe, in der Diskussion war und ist immer noch, wie jetzt mit der Stiftung Anerkennung und Hilfe, das heißt mit deren Laufzeit, zu verfahren ist. Das Errichtertreffen, das im Mai geplant war, ist ja wegen Corona ausgefallen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat also einen Rundbrief geschickt, in dem es also mitgeteilt hat, dass dieses Errichtertreffen ausfällt und dass man ein Konzept bzw. Vorschläge erarbeiten möchte, die dann den einzelnen Ländern zugehen sollen. Ich denke, ich verrate keine Geheimnisse, jedenfalls hat man mir nicht gesagt, es wäre eins. Es gibt also zwei Vorschläge. Es gibt einmal die Antragslaufzeit. Beim derzeitigen Stand ist der 31.12. das Antragsende diesen Jahres, also 31.12.2020, können noch Anträge gestellt werden, dass man zum einen das verlängert oder aber die gesamte Stiftung verlängert. Wir sind natürlich dafür, die gesamte Stiftung zu verlängern. Aber nicht nur das. Ich komme jetzt nochmal mit einer Forderung, die ich schon seit langer Zeit stelle. Und das Gespräch mit dir und die Arbeit, die du und deine Mitarbeiter und alle, die damit beschäftigt sind in Baden-Württemberg leisten, hat mich da drin nochmal absolut bestärkt. Wir fordern die Errichtung von unabhängigen Ombudsstellen in jedem Bundesland. Ich halte das für unbedingt wichtig, wenn wir auf diesem Sektor für die betroffenen Menschen, aber auch präventiv, das heißt für die Zukunft, in diesem Bereich etwas verändert haben wollen, dann braucht es unabhängige Ombudsstellen.
Ja. Also das hat sich wirklich bewährt, da gebe ich dir vollkommen recht, weil es eigentlich so den Konflikt schon bearbeitet, bevor er zu sehr hochgekocht ist, ja. Also wirklich zu informieren.
Und wenn jetzt einige Politiker oder Politikerinnen zuhören oder sich später den Podcast anhören, meine Damen und Herren der Politik, das ist jetzt ganz speziell für Sie. Wir haben uns in den letzten Monaten wirklich bewiesen, wie schnell Geld zur Verfügung stehen konnte. Das haben Sie uns bewiesen. Teilweise also wirklich mit Überraschungseffekt und in 0, nichts. Wenn Sie jetzt mit dem Argument kommen sollten, dass Sie nicht wissen, wie Sie die unabhängigen Ombudsstellen finanzieren sollen, nur wenige Länder haben auf ihre Diätenerhöhungen verzichtet. Schleswig-Holstein hat auch die Diäten erhöht. Ich weiß, dass hier in der Politik, hier in Schleswig-Holstein im Landeshaus viel gearbeitet wird. Das weiß ich also durch unseren Vorsitzenden des Sozialausschusses, der also Social Media betreibt, und da kann ich immer nachlesen, und ich weiß, dass sicherlich sie viel arbeiten und viel tun. Aber wenn diese Dinge, die in der Vergangenheit in den letzten 3 Monaten alle möglich waren, dann wird es auch möglich sein, bedürftigen Menschen wirklich ihre Würde zurückzugeben und eben auch auf diesem Gebiet, wo solche Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, Präventionen zu schaffen, dass es zu diesen Dingen nie wieder kommen kann.
Und es ist auch eine Win-Win-Situation. Also das ist wirklich, kann ich aus unserer Beratungserfahrung schon auch sagen. Also man spart viel Zeit, also auch Behörden sparen Zeit, ja, wenn die Leute sozusagen vorbereitet und informiert sind, was ihre Rechtsansprüche sind, wenn sie die Verfahren kennen, wenn sie ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen die Spielregeln kennen, ja, also wo sollten sie sich wirklich beteiligen, wo sollten sie sich engagieren, was führt zu einem besseren Ergebnis. Da kann man einfach durch Vermittlung, durch Gespräche, durch Informationen schon sehr viel bewegen, sodass es dann auch die einzelnen Verfahren einfach flüssiger laufen und man sich gegenseitig mit Wertschätzung begegnet. Und auf der einen Seite, weil ich meine, das ist ja bei Konflikten so, viele Leute haben ja Angst oder auch Misstrauen gegenüber den Behörden. Die Behörden haben dann den Eindruck, ja, die wollen ja gerne mitwirken und lassen es dann vielleicht lieber liegen und machen eher Sachen, die auch schneller dann zu bearbeiten sind. Das führt dann auch wieder zu Ärger.
Ja?
Ja, jetzt. Ich wurde gerade von Musik unterbrochen.
Ja, die Manu, die ist uns gerade abhandengekommen.
Okay.
Die Manu ist uns abhandengekommen. Ich mache jetzt mal einen Schluck Musik und dann geht das hier gleich weiter. Das kann passieren, die Technik. So, bis gleich erstmal.